Ja, Ben, hast du diesen Tweet gesehen?
Welchen Tweet?
Ja, anscheinend ist unser Intro nicht fröhlich genug.
Aha. Okay, ich finde, das reicht.
Ja, damit kann man schon anfangen.
Hallo und herzlich willkommen zu den Podigy Podcast News. Dieses Mal mit tatsächlich leider einer Woche Verspätung wegen Konferenz. Um die geht es auch später noch. Damit schließen wir quasi heute den Podcast ab. Es wird ein etwas längeres Segment. Anfangen werden wir aber heute mit den Neuigkeiten bei Podigy. Und ja, Matti, erzähl mal, du warst zu Gast.
Ich war zu Gast. Ich war zu Gast bei Sendegarten. Und ja, es war ein doch etwas längeres Gespräch am Ende. Ich hatte da tatsächlich nicht so viel Zeit an dem Tag, aber es war dann so eine ziemlich nette Runde, in der ich halt so ein bisschen befragt wurde, was wir so bei Podigy machen, ja, wie hat's angefangen, warum, wer wir sind und so ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen. Und war wirklich eine eigentlich ganz, ganz interessante Runde, auch mal sich selber ein paar Gedanken dazu machen, ja, wo sind wir jetzt so ein bisschen gerade, woher kommen wir, was wir so machen, auch so ein bisschen auch, ja, unsere Philosophie vielleicht sogar ein bisschen erklären, erläutern, wie wir denken. Ne? Es gab so ein paar ziemlich, glaube ich, interessante Themen, wie jetzt diese ganze Datenschutzgeschichte, mit der wir uns auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben. Also, und dadurch, dass es halt so also ein bisschen längeres Format ist, hatte man auch wirklich die Zeit, sich mal ein bisschen länger zu unterhalten. War sehr, sehr nett. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Einladung. Und ja, wir verlinken natürlich in den Shownotes die Episode.
Ich finde auch den Episodentitel grandios. Der Hörbergsvater. Was
Ja.
meinst du eigentlich mit lang? Das sind ja nur 2,5 Stunden.
Genau. Das
Ist doch Durchschnitt höchstens
ist
bestimmt.
nix. Genau.
Ja.
Ja, ansonsten haben wir so auch hinter den Kulissen ein bisschen optimiert. Hat hoffentlich niemand so richtig mitbekommen. Das war unser Ziel, dass es so reibungslos wie möglich über die Bühne geht. Es ging darum, wir haben erstens die ganze HTTPS-Geschichte aktiviert. Wir hatten das schon, glaube ich, in der letzten Folge oder letzten Folgen irgendwann erwähnt, dass wir dran arbeiten, alle unsere Feeds über HTTPS auszuliefern. Das war schon früher zum Großteil schon der Fall, also aber optional. Jetzt ist es wirklich, wir sind von HTTPS als Option in Richtung HTTPS ja, only als
Standard.
Standard quasi gewechselt. Und haben ja bei dem Umzug auch so alle Feeds, die schon über HTTP ausgeliefert wurden, auf HTTPS umgestellt, auch weitergeleitet. Das heißt, man musste da tatsächlich als Podcaster nichts mehr machen in die Richtung. Und ja, es scheint eigentlich ganz, ganz gut geklappt zu haben.
Also wir hatten, glaube ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwelche Beschwerden hätten. Wir haben das natürlich vorher ordentlich getestet, so über eine gute Woche mit so ein paar Beispielfeeds, die wir halt auch selbst dann abonniert haben und geguckt haben, ob dann alles passt. Und also mir sind keine Klagen bekannt.
Genau. Wo es dann auch eine wichtige Optimierung gab, ist, wir haben im Hintergrund eine Art Proxy für die Feeds noch implementiert. Das ist so ein bisschen technischer jetzt. Es geht darum, dass natürlich bei vor allem großen Feeds, wo halt mehr als, keine Ahnung, 20, 30, 40 Folgen stehen mit sehr vielen Shownotes, werden dann natürlich die Feeds auch deutlich langsamer beim Laden. Ne? Also es ist halt einfach erstens Physik irgendwie, ne? Es geht einfach nicht schneller, Elektronen irgendwie übers Netz zu pumpen. Aber es geht natürlich auch darum, dass viel mehr Sachen berechnet werden. Und das hatten wir früher das Problem, also bisher hatten wir das Problem so ein bisschen, dass zu Live-Zeit quasi viele Inhalte erst dann berechnet wurden, als bei der Auslieferung. Wir hatten natürlich schon ein paar Elemente vorgecached, aber noch nicht 100% das ganze Ding. Und jetzt haben wir im Hintergrund noch so eine Art Proxy-Cache für die Feeds, was natürlich erstens für die Performance halt sehr, sehr gut ist, weil die Feeds deutlich schneller ausgeliefert werden. Und zweitens auch für uns, weil die Applikation dadurch halt deutlich weniger zu tun hat, beziehungsweise die Server haben weniger zu tun, wodurch halt die komplette Applikation auch so ein bisschen entspannter läuft. Aber davon müsste man eigentlich als Endnutzer gar nichts mitbekommen. Wir hatten da...
Außer, dass es schneller wird.
Also gut, ich glaube nicht, dass jemand sich so das anschaut, aber es ist halt gut.
Ja gut, es betrifft ja nicht nur die Feeds. Also es sind ja nicht nur die Feeds, sondern auch die, die Konfiguration für die Webplayer zum Beispiel. Mhm. Und die dürften tatsächlich jetzt auch ein bisschen schneller laden als vorher, weil da ja auch ein bisschen ganz ordentlich gerechnet wird, gerade wenn jetzt irgendwie längere Playlisten mit im Spiel sind. Also das dürfte man da durchaus auch merken.
Genau, also an der Stelle hatten wir ein kleines Problem tatsächlich, aber das haben wir auch kurzfristig gelöst gehabt mit Custom Domains war das. Und das war es auch, glaube ich. Ne? Und ja.
Genau. Alles schneller und sicherer
jetzt. Alles schick. Ja, und als letzte Neuigkeit auch so ein bisschen im Hintergrund, aber auch sehr wichtig, und zwar das Thema Anbindung an Spotify per API. Möchtest du, Ben, was dazu sagen?
Ja, genau. Diejenigen, die ihren Feed schon zu Spotify submitted haben über uns, denen wird aufgefallen sein, dass das immer eine ganze Weile gedauert hat. Und zwar war da leider noch sehr viel Handarbeit im Spiel, deswegen hat es so lange gedauert. Und zwar war es bis jetzt so, dass wir das immer mittwochs nachmittags quasi die Feeds der letzten Woche eingesammelt haben und die Spotify übergeben haben und die dann bis zum folgenden Montag bei sich eingepflegt und an uns zurückgegeben haben und wir dann wieder hingegangen sind und die Spotify-URLs an unsere Podcaster verteilt haben. Klingt aufwendig, war es auch. Deswegen sind wir extrem froh, dass Spotify dafür jetzt eine API anbietet, sprich, dass wir das Ganze programmatisch lösen können. Und das ist jetzt seit Montag, Dienstag live. Und funktioniert tut es jetzt so, dass es jetzt eigentlich nur noch einen Button gibt, mit dem man die AGBs von Spotify akzeptiert. Dann wird direkt im Hintergrund der Feed zu Spotify geschickt. Und dann dauert es in der Regel, also ich glaube so im Schnitt war es unter einer halben Stunde, so für die ich mir jetzt angeguckt habe, ungefähr eine halbe Stunde, bis Spotify sich den Feed angeguckt hat, so die gröbsten Fehler raussortiert hat. Keine Ahnung, wenn irgendwie keine Beschreibung gesetzt war oder kein Cover oder sonst irgendwas. Und dann ist er halt bei Spotify live und dann kriegt der Podcaster sofort auch eine E-Mail von uns mit der passenden URL. Und dann wird es auch im Webplayer angezeigt und so weiter und so fort. Genau, alles schick und automatisiert jetzt.
Mhm. Und viel, viel schneller halt, ne? Auch.
Genau, halt jetzt nicht mehr eine knappe Woche warten, sondern halt, wenn es schlecht läuft, wahrscheinlich ein paar Stunden. Aber so innerhalb, also sie sagen, das ist innerhalb von 24 Stunden, aber wie gesagt, bei denen, die ich mir jetzt angeguckt habe und auch in den Tests, hat es immer so zwischen 20 und 40 Minuten gedauert, was ja extrem gut ist.
Absolut.
Jo, das war's auch schon an neuen Features. Viel, viel im Hintergrund, aber trotzdem gut.
Es gab auch lustige, spannende Themen diese Woche oder letzte Woche war das. Und zwar, es gab...
Wenn wir letzte Woche aufgenommen hätten, wäre es diese Woche.
Diese Woche, genau. stimmt. Es gab einen Shitstorm auf Twitter. Ja, Überraschung, Surprise, Surprise.
Verrückt.
Verrückt. Aber diesmal ging es um Podcast halt. Ne? Und zwar gab es einen Tweet mit einer Aussage, die jetzt, ich lese sie einfach mal erstmal vor und wir besprechen einfach das Thema. Die Aussage war: Ein guter Podcast ist nicht länger als eine Stunde. Ja, dieses klassische Thema, ja, wie lange darf denn oder muss sogar so eine Podcast-Episode sein? Ne? Das ist so wirklich der Klassiker aller Klassiker, wenn man sich so ein bisschen mehr mit Podcasts auseinandersetzt. Und anscheinend kam das nicht so gut an, weil sich auch ein paar prominente Persönlichkeiten in der Podcast-Welt irgendwie da eingeschaltet haben in die Diskussion. Und unter anderem halt ja, Maria Lorenz, Jochen Wagner von Zeit Online, Philipp Steuer, Methodisch Inkorrekt, Rasenfunk, Tim Pritlove, also wirklich so, das
waren alle dabei.
Waren alle wirklich, ne, so, die Namen kennt man und die hatten auch eine Meinung dazu und ich muss sagen, so, die meisten hatten eine ganz, ganz klare Meinung dazu und zwar, dass das halt einfach Quatsch ist, ne, dass es so nicht stimmt. Ja, einfach weil, so gefühlt war einfach, die meisten waren der Meinung, dass es einfach deswegen nicht stimmt, weil es erstens Gegenbeispiele gibt, wo es super funktioniert, ne? Und zweitens einfach dieses, das Podcasting scheint einfach immer noch sehr frei zu sein und die Gestaltung von Formaten scheint noch sehr, sehr, sehr flexibel zu sein, ne? Im Gegensatz zu anderen Medien, wo es halt wirklich schon seit vielen Jahren einfach sehr, sehr, sehr standardisierte Formate gibt, wo einfach nichts anders produziert wird, als wie schon seit vielen Jahren. Und das war so ein bisschen, ja, was ich so für mich aus diesem Shitstorm als Positives irgendwie mitnehme. Und zwar, dass es immer noch viele Leute gibt, die einfach auch längere Formate aufnehmen, die trotzdem ihre Hörerschaft finden und nicht unbedingt nur Nischen Podcasts, sondern tatsächlich auch Podcasts mit sehr, sehr, sehr signifikanten Downloadzahlen. Von daher, weiß nicht. Also für mich war das alles so, was ich da mitnehmen wollte. Vielleicht, ja, zum Thema Shitstorm an sich würde ich sagen, könnte man auch sagen, ganz, ganz fairerweise war vielleicht diese Aussage auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen.
So ein bisschen provozierter Shitstorm. Also er hat es, der Interviewer hat es auf die Frage hin gesagt, wie für ihn denn ein guter Podcast aussieht. Sprich, es war seine persönliche Meinung jetzt nicht darauf gemünzt, wie generell der perfekte Podcast auszusehen hat, sondern seine Hörvorlieben so ein bisschen dargestellt. Aber gut, so kann man halt mit einem gut formulierten Tweet so ein bisschen PR machen.
Auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall geklappt. Ja, wie gesagt, es war Twitter, wo, ne, wo es auch schnell, wo schnell einfach reagiert wird auf solche Aussagen, die halt, ne, ein bisschen aus dem Kontext gerissen sind. Ja, kann man drüber diskutieren, ob es mit Absicht oder weniger Absicht gemacht wurde, aber ja, auf jeden Fall.
Ich finde, hier ist so ein Satz, der mir jetzt gerade in einem der Tweets von @Wortversteher ins Auge springt. Wenn man nichts zu sagen hat, sind 10 Minuten schon zu lang. Ja. Ja, kommt halt so ein bisschen aufs Format und wie man es dann auch tatsächlich macht an. Also man, sicher, so ein News-Podcast, wie wir das jetzt hier machen, oder halt so ein normaler Nachrichten-Podcast in Anführungszeichen, den kannst du nicht über eine Stunde machen, weil du kannst halt nicht über eine Stunde irgendwie Meldungen vorlesen. Aber wenn du irgendwie Interviews hast oder einfach nur 3 Leute, die sich miteinander unterhalten, oder dann warum nicht? Ich meine, klar, die Leute sind halt vom Radio und Fernsehen diese Linearität gewohnt. Sprich, du hast immer nur eine Stunde oder mal 2 Stunden, wenn es ein langer Film ist. Aber die Beschränkung gibt es halt beim Podcast einfach nicht.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass bei vielen Hörern, Hörerinnen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass es so neue Generationen vielleicht jetzt gibt von ne, Hörern, die tatsächlich so ein bisschen aus einer anderen Ecke kommen. Und vielleicht deswegen hat man auch in dieser so ein bisschen Online-Marketing-Welt das Gefühl, dass alle gleich ticken, ne? Dass man kurze, irgendwie 5 Minuten Snacks bieten muss, damit schnellstmöglich viel Content konsumiert wird, ne? So, das ist einfach aktuell zum Glück nicht der Fall in der Podcast-Welt. Da, ja, es gibt auch sinnvolle 5-Minuten-Episoden, die halt Sinn ergeben, aber auch natürlich längere Folgen. Und für mich ganz, ganz klar, diese, da ist tatsächlich, sind mehrere Leute tatsächlich von Zeit Online auch eingesprungen auf das Thema. Ich habe mir diese Folge mit Katharina Barley, der Justizministerin, 3,5 Stunden am Stück reingezogen. Ja, weil ich es einfach so spannend fand, weil ich konnte einfach nicht genug davon kriegen, weil ich auch sie sehr, sehr interessant finde als Person und als Politikerin. Von daher war es für mich so absolut kein Problem. Ne? Klar, wenn es jetzt eine Riesenwurst ist, die einem nicht interessiert, dann ja, dann schaltet man nach 10 Minuten auch gerne aus.
Und das ist ja auch dein gutes Recht.
Ja. Ja, und somit hätten wir das Thema Shitstorm vom Tisch.
Gewischt.
Gewischt.
Genau. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt, wie in unserem Vorbereitungsdokument steht, zum Bericht aus Philadelphia.
Ja. Ja, Ben, du warst in Philly, in USA.
The Home of the Cheesesteak.
Bei der Podcast Movement.
Genau.
Ja, was ist denn eigentlich die Podcast Movement?
Die Podcast Movement ist vermutlich die größte Podcast-Konferenz der Welt. Auf jeden Fall auf dem amerikanischen Kontinent, definitiv auch in Europa. Da kommen so 2.500 Menschen hin, die irgendwas mit Podcasts machen, hauptsächlich produzieren, aber eben auch. Keine Ahnung, Labels, Netzwerke, Radiosender sind extrem viele da, weil es hier drüben in den USA bei den Radiosendern auch schon eher angekommen ist, dass Podcasts ein Ding sind als in Deutschland. Also nicht nur auf der Zweitverwertungsebene, sondern auch dabei originellen Content zu produzieren. Ja, hier steht so schön, Active and Aspiring Podcasters, also aktive und neue Podcaster, Industry Professionals, also das sind dann so die Radioleute, Podcast-Netzwerkbetreiber, was hier drüben ja auch nochmal ein bisschen größer ist als in Deutschland. Aber auch generell einfach Interessierte, beziehungsweise ich habe auch noch ein neues Wort gelernt, der sogenannte Wantcaster, nämlich der seit Jahren sagt, er nimmt jetzt demnächst seinen Podcast auf.
Ah.
Fand ich auch sehr. Da waren tatsächlich auch ein paar dabei, mit denen man sich so, die man so auf den Networking-Events abends und so getroffen hat. Genau, das erstmal so zum Grundsetup dieser Konferenz. Wie gesagt, ist riesig, sind über 2.500 Leute, ich glaube 200 Speaker. Das Ganze geht über 3 Tage unter der Woche, von dienstags bis donnerstags, fängt aber eigentlich montags abends schon an mit so einer Art mit Registrierung, wo man dann sein Badge kriegt, wo der Name draufsteht. Aber auch noch so ein bisschen, ja, Networking-Event quasi. Ja, was dann aber auch, und das ist so einer der negativen Punkte an der Stelle, direkt mal dazu führt, dass das Programm einfach, ja, also man merkt extrem, dass das Programm darauf ausgelegt ist, dass möglichst viele Leute Tickets kaufen. Es gab, ich glaube, 10 parallele Tracks, jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Natürlich immer mit so Networking-Pausen dazwischen. Aber trotzdem, ich hatte mir, glaube ich, am Anfang über die App mal so zusammengeklickt, einfach das Programm nach Tracks sortiert und dann einfach überall, was mich interessiert, halt ein Sternchen dran gemacht. Und dann ist mir am nächsten Tag aufgefallen, dass irgendwie für Mittwoch 80% der Talks zur gleichen Zeit liefen. Und das dann halt so ein bisschen schade. Du hast zwar jede Menge Content, die man sich theoretisch angucken kann, aber die sind dann teilweise so gelegt, dass sie sich überlappen oder ja, ist halt dann ein bisschen schade. Da ja. Ich meine, wenn das so Konferenzen wie die Republika machen, wo du halt tatsächlich extrem unterschiedliche Tracks hast, dann finde ich das noch nicht mal so schlimm. Weil du halt da auch verschiedene Interessen dann mit einem eigenen Track belegst. Aber hier geht es halt hauptsächlich um Podcasting. Klar, du hast auch da irgendwie verschiedene Nischen. Die einen wollen halt irgendwie mehr sich über Werbung informieren, die anderen mehr über andere Monetarisierungsformen. Dann gibt es den Technik-Track, den Inhaltstrack, also wie mache ich Konzepte und so. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen, ich fand es ein bisschen schwierig, mir da ein Programm zusammenzusuchen, wo ich mir nicht hinterher dachte, ach schade, ich wäre doch da gern auch noch hingegangen. Auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass extrem viele Leute da sind, was auch wieder ein Pro und Contra hat. Einmal gibt es natürlich extrem viele Leute, die man kennenlernen kann. Aber das Problem dabei ist, man muss dann auch irgendwie die richtigen treffen. Also die Chance, dass man sich mit jemandem unterhält, der ja jetzt nicht so zu dem Thema, zu dem man eigentlich selbst zu dieser Konferenz gefahren ist, was zu sagen hat, ist extrem groß. Und was mir auch immer wieder aufgefallen ist, sind so die, ich nenne sie so ein bisschen die Countdown-Netzwerker. Na, du hast teilweise wirklich das Gefühl, die kommen halt, was halt ganz nett ist, was ich jetzt aus Deutschland überhaupt nicht gewohnt bin, ist, dass die Leute öfter mal einfach jemand auf dich zukommt, wenn du irgendwo in der Gegend rumstehst und dich anquatscht, dich fragt, was du so machst, dir erzählt, was er so macht. Und du hast aber die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, der hat so sein Networking-101-Guide hinterm Rücken und guckt die ganze Zeit auf die Uhr, wann die 10 Minuten abgelaufen sind, wo dann im Hintergrund jemand schreit, Next. Und dann rennt er halt weiter zum nächsten.
Du
Das ist so ein
weißt,
bisschen
ein gutes Gespräch
anstrengend.
dauert länger als 10 Minuten dauern.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, okay. Werde ich mir dann fürs nächste Mal. Was aber natürlich auch dazu führt, dass man halt mehr Leute kennenlernt, als wenn man jetzt irgendwie den ganzen Abend oder Tag nur sich stundenlang mit einer Person unterhält, auch wenn man dann natürlich erstmal auf die interessanteren Themen kommt, weil man dann so ein bisschen merkt, wie tickt der andere, was macht der andere, hat der vielleicht irgendwie ein paar Ansichten zu dem, was ich, also andere Ansichten als das, was ich mir so denke. Und gerade wenn man jetzt so den Vergleich zwischen Deutschland und USA anstrebt, was das Podcasting angeht, sind die meisten Leute da auch tatsächlich ziemlich interessiert, was so abgeht in Deutschland mit Podcasting. Da ist zum Beispiel relativ interessant, was ich eben schon sagte, dass in den USA die Radiosender viel eher daran interessiert sind, Podcasts zu machen, als zum Beispiel die Zeitungsverlage, was ja in Deutschland irgendwie komplett umgekehrt ist. Von daher ist es natürlich auch immer so ein bisschen schön, sich da auszutauschen mit verschiedenen Leuten. Genau, das ist so das Setup. 2.500 Leute, 200 Speaker. Viele, viele Tracks, die teilweise hattest du auch das Gefühl, dass sich die Themen, über die gesprochen wird, auch so ein bisschen wiederholen. Klar, ein bisschen Überlappung ist immer, aber teilweise hattest du wirklich so den, du liest dir das Programm durch und liest halt so einen Talk, der dich vielleicht interessiert, und dann springst du zum nächsten Tag und denkst, ah, warte mal, den Talk habe ich da eben gerade gestern schon gesehen, und dann siehst du aber, es ist halt eine andere Person und der Titel ist irgendwie ähnlich. Ja, da würde ich mir ein bisschen mehr Sorgfalt bei der Auswahl wünschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, was ein paar noch fanden im Vergleich zum letzten Jahr, hatte ja das Glück, dass ich letztes Jahr tatsächlich auch schon bei der Podcast Movement war. Quasi mein zweites Jahr, was man auch, man kriegt dann so einen Sticker auf seinen Badge, Second Year. Ganz, ganz witzig. Und darüber haben wir auch so einen Wandcaster kennengelernt, weil er kam halt zu uns und stellte sich neben uns und hatte halt so einen 4-Jahres-Sticker auf seinem Badge. Und jemand, der neben mir stand, fragte ihn halt, und was hast du so für einen Podcast? Weil er hatte auch keine Firma oder sonst irgendwas, sondern nur seinen Namen auf dem Badge stehen. Und er meinte so, ja, ich bin gerade in Entwicklung. Und mein Gesprächspartner guckte auf sein Badge. Und es platzte so aus ihm heraus, seit 4 Jahren. Er hat es extrem gut aufgenommen. Vielleicht hat er auch nicht verstanden, dass er ihn so ein bisschen verarschen wollte. Aber es, ja, daher kommt der Begriff Wondcaster. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ein paar sich so ein bisschen in Anführungszeichen beschwert haben, dass das Line-up von den großen Namen her dieses Jahr sehr dünn war. Letztes Jahr war zum Beispiel Dan Carlin, den man vielleicht von Hardcore History Podcast kennt, dabei unter noch so ein paar andere, die so in der amerikanischen Podcast-Szene zumindest extrem bekannt sind und wahrscheinlich auch überm Teich. Und dieses Jahr war es irgendwie so ein bisschen, meinten zumindest ein paar, dass es ein bisschen dünner war. Damit ich dann vielleicht auch direkt auf die Keynotes überleiten kann. Da war nämlich einer von diesen Podcast-Superstars, den wahrscheinlich auch in Deutschland extrem viele kennen, nämlich Pat Flynn. Der hat die Opening-Keynote gemacht, tatsächlich zusammen mit seinem, ich glaube, 5 Jahre alten Sohn. Also irgendwas zwischen 1 und 10 auf jeden Fall. Mit dem er zusammen jetzt irgendwie auch einen Podcast macht. Und das war so ein bisschen das Thema seiner Keynote. Ja, es war halt eher auf Entertainment bedacht als auf, irgendwie, ich finde es immer ganz gut, wenn so eine Keynote so ein bisschen den Ton für so eine Konferenz setzt. Und das hat er jetzt irgendwie nicht so hinbekommen, aber es war ganz, ganz süß, sagen wir es mal so. Hatte Entertainment Value. Der zweite Teil der Keynote war ein Herr von Edison Research, die hier drüben Umfragen und Studien machen im Medienbereich und das seit sehr langer Zeit auch im Bereich Podcasting. Und der Typ ist einfach super. Der war letztes Jahr schon da, sein Vortragsstil ist einfach extrem gut, die Folien sind hammergut und auch das, was er halt so an Inhalten zu erzählen hat, ist extrem interessant. Da werde ich jetzt nicht so super viel zu erzählen. Der Titel von dem Talk war Podcasting's Next Frontier, 100 Million Listeners. Im Moment rechnen sie damit, dass ungefähr 50 Millionen Menschen in Amerika, ich glaube, sie rechnen im letzten Monat, einen Podcast gehört haben. Und sein Ansatz eben, die Studie zu präsentieren, war eben, wie kriegen wir die nächsten 50? Also wo sind die? Wie kommen wir an die ran? Muss da vielleicht inhaltlich was passieren? Und das war so sein Fazit aus der ganzen Geschichte, dass die 50 Millionen, die jetzt Podcasts hören, extrem unterschiedliche Personalitäten sind von den nächsten 50 Millionen, die erreichbar werden. Er meinte, wir brauchen, was wir jetzt brauchen, um die zu erreichen, wenn wir die erreichen wollen, ist High-Quality-Crap. Und seine Beispiele aus dem TV waren da tatsächlich so Dinge wie der Bachelor. Ja? Mhm. Wie man das jetzt in Podcasting transportieren möchte oder will, weiß ich nicht. Aber sein Fazit war auf jeden Fall extrem schlüssig, weil irgendwann, mein Podcasting ist im Moment dafür bekannt, dass es gut gebildete Menschen hören, aber die gehen dir halt irgendwann aus. Da gibt es nicht unbegrenzt viele von. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wahrscheinlich verschieben. Aber wir leben halt jetzt. Mhm. Von daher fand ich das extrem interessant, das mal aus der Warte zu sehen. Zweites Thema, was er angerissen hat, war, und zwar haben sie in der Studie nicht nur einfach Leute irgendwie online oder am Telefon befragt, sondern haben auch tatsächlich Leute quasi live befragt und mit Kamera. Und da hatten sie ein Segment dabei, wo sie Leute befragt oder mit Leuten gesprochen haben, die noch nie einen Podcast gehört haben. Die das Wort zwar kannten, aber damit nicht wirklich was anfangen können und haben ihnen die quasi gefragt, warum sie noch nie einen Podcast gehört haben, was sie sich unter einem Podcast vorstellen und haben die dann auch mal quasi live on camera ihren ersten Podcast abonnieren lassen und den mit ihnen gehört und sie dann nachher dazu befragt, was sie dazu denken und ob sie sich vorstellen können, mehr Podcasts zu hören. Und was da so ein bisschen rausgekommen ist, dass vielen überhaupt nicht klar ist, dass jetzt gerade bei den iPhone, iOS-Usern, die wissen überhaupt nicht, dass die eine Podcast-App auf dem Telefon haben. Bei den meisten war das so in diesem, ich glaube, so einen Ordner hat fast jeder iPhone-User, den Ordner mit den Apple-Apps, die man nicht benutzt. Wie die Stocks-App und den Kompass und so. Und da ist halt bei ganz, ganz vielen auch die Podcast-App mit drin, weil sie damit überhaupt nichts anfangen können. Was aber dann interessant war, dass ich glaube, wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 Leute und 4 oder 5 von den 6 meinten halt, nachdem sie sich halt mal eine Sache angehört hatten, die sie vom Thema her interessiert hat, dann auch, ja, voll cool. wenn ich das vorher gewusst hätte, ich fahre jeden Morgen irgendwie 1,5 Stunden mit meinem Auto zur Arbeit und habe das jetzt immer Radio gehört, aber das wird sich vermutlich jetzt ändern. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das in Deutschland auch wahrscheinlich sogar noch mehr der Fall ist als in den USA. Genau, das war das. Diese Studie gibt es, soweit ich mich erinnere, auch online. Also hat er natürlich auch so ein paar Graphen und Zahlen und so gezeigt, wie das so aussieht. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen trocken, das hier zu erzählen. Darum direkt zum letzten Teil der Keynote. Da hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr von versprochen. Aber gut, und zwar ging es da um Google Podcasts, die neue App, die Google für ein paar Wochen präsentiert hat. Und das war der Product Manager, der für dieses Google Podcasts, für die App und das Ganze drumherum verantwortlich ist bei Google, war da und wurde von jemandem interviewt live auf der Bühne und hat auch hinterher tatsächlich noch Fragen beantwortet, relativ lang. Ja, aber es war halt tatsächlich nicht viel mehr als das, was wir schon aus den ganzen Blogposts und Newsartikeln erfahren haben. Die einzigen zwei Sachen, die für mich jetzt neu waren, war einerseits, dass sie tatsächlich im Moment nicht an einer iOS-Version arbeiten, was mich sehr verwundert hat. Und zweitens, dass sie daran arbeiten, Audio zu transkribieren. Die Technik dafür haben sie offensichtlich. Das Problem für sie ist wahrscheinlich, das zu skalieren. Und er das auch nicht ausgeschlossen hat, dass diese Transkripte nachher für Nutzer zum Download zur Verfügung stehen. Sprich, nicht nur, dass das quasi in die Indexierung von Podcasts und damit eine verbesserte Suche von Podcasts oder ein verbessertes Finden von Podcasts mündet, sondern dass dann auch tatsächlich der Podcaster sich diese automatisch transkribierte Version des Podcasts holen kann. Was ich auch extrem interessant fand.
Okay, aber haben Sie es bestätigt, dass Sie irgendwie jetzt, sagen wir mal, alle Podcasts, die Sie jetzt irgendwie über den Feed indizieren, dann auch transkribieren und dann dementsprechend in die Suchmaschine reinwerfen? Oder wie soll das aussehen?
Er hat es tatsächlich natürlich nicht so konkret gesagt, weil so sind Produktmenschen halt.
Aha.
Aber wenn man das also in eine positive Richtung interpretieren wollen würde, dann ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, warum nicht, weil auf YouTube machen sie das schon. Da ist jedes YouTube-Video, wenn du es nicht explizit abschaltest, wird transkribiert.
Mhm.
Und wenn du dir mal die letzten Zahlen anguckst, was die am Tag an Content auf YouTube veröffentlichen, klar, natürlich der komplette weltweite Katalog von Podcasts, den zu indizieren und zu transkribieren, weiß ich tatsächlich nicht, ob das für sie so viel Sinn macht. Aber ich denke, dass für neuen Content sie das auf jeden Fall machen werden. Also es macht halt keinen Sinn, das nicht zu machen. Weil sie haben die Technik dafür, sie haben das Geld dafür, die Infrastruktur dafür bereitzustellen. Und wie gesagt, auf YouTube machen sie es schon. Ich glaube, das Einzige, was wahrscheinlich noch so ein bisschen im Hintergrund schwebt, ist natürlich das Thema Geld, was natürlich auf YouTube quasi gelöst ist durch die Werbung. Aber selbst auf den Suchergebnisseiten haben sie ja Werbung, sprich, wenn sie das damit irgendwie querfinanzieren, sehe ich da keinen Grund, warum sie das nicht machen sollten, weil die wollen ja auch, dass die Suchergebnisse besser werden.
Mhm.
Und Podcasts werden so schnell nicht wieder weggehen, habe ich gehört.
Hoffen wir mal, ja.
Ja. genau, das waren die drei Keynote-Teile. Jetzt haben wir hier in unserem Dokument haben wir noch stehen, was fand ich cool. Ja, tatsächlich die Bandbreite an Menschen, die man da so kennenlernt. Also klar, jeder hat irgendwie, beziehungsweise erkläre ich erstmal, woher ich so komme. Und zwar meine Konferenzerfahrung, bevor ich jetzt auf so einer dieser Megakonferenz hier war, sind halt hauptsächlich in Europa, hauptsächlich Tech-Konferenzen, beziehungsweise auch die Subscribe-Podcast-Konferenz in Deutschland. Und die sind halt ausnahmslos deutlich kleiner, auch deutlich günstiger tatsächlich von den Ticketpreisen her. Und ja, das ist halt einfach komplett anders hier drüben. Also es gilt sowohl für die großen Tech-Konferenzen als auch jetzt für diese Geschichten, das findet halt immer in einem super fancy Hotel statt, wo dann die meisten Leute auch in diesem Hotel wohnen. Die Tickets kosten, ich glaube jetzt die Early Bird Tickets liegen, glaube ich, bei 250, 300 Dollar. Kurz vorm Event geht es dann irgendwie bis 500, 600 Dollar hoch. Und das ist hier für eine Konferenz so, würde ich vermuten, der Durchschnitt eher als eine Ausnahme. Und ja gut, wie ich schon sagte, ist halt alles ein bisschen größer. Zurück zu, was fand ich cool. Genau, dass du eben eine riesige Bandbreite an Leuten hast, die man jetzt zum Beispiel, wenn ich auf eine Tech-Konferenz fahre, die sich mit einer bestimmten Programmiersprache beschäftigt oder einem bestimmten Framework oder so, dann treffe ich da Leute, die mehr oder weniger alle das Gleiche machen wie ich. Also wenn ich jetzt Entwickler bin. Ja, die arbeiten vielleicht in unterschiedlichen Firmen und arbeiten an unterschiedlichen Problemen, aber die Gespräche, die man so führt, sind oft die gleichen, wenn es jetzt ums Fachliche geht.
Mhm.
Und bei so einer Podcast-Konferenz ist es halt komplett anders. Die haben zwar alle das gemeinsame Thema Podcasting, aber die machen ja alle was komplett Unterschiedliches. Da sind ganz viele, die quasi alleine im Wohnzimmer sitzen und, keine Ahnung, ihr Business damit bewerben oder das als Hobby machen. Wobei für die, also Hobbyisten würde ich mal schätzen, dass auf dieser Konferenz wahrscheinlich so gut wie keine waren, weil dafür die Ticketpreise einfach zu hoch sind. Dann hast du eben die Industry People, also die ganzen Hoster, die ganzen Netzwerkleute, Radiosender, waren Leute von CNN, von NPR, dem quasi amerikanisch öffentlich-rechtlichen Zweig des Radios da, die dann auch alle da Vorträge halten und mit denen du aber da auch einfach ins Gespräch kommen kannst, wenn du möchtest. Sprich, du hast halt eine extrem große Bandbreite von Leuten, die verschiedene Dinge rund ums Podcasting machen, aber auch alle verschiedene Ansichten haben. Und das finde ich extrem cool. Also das ist halt ein Vorteil davon, dass du halt so viele Leute an einen Ort bringst, die ein gleiches Grundthema haben. Ja gut, und was ich nicht so cool fand, habe ich ja gerade eben schon dargelegt. Dass es dadurch halt so ein bisschen anonym ist und die Leute halt auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen mit der Stoppuhr rumrennen müssen, damit sie möglichst viele interessante Leute kennenlernen. Also erstens viele Leute kennenlernen, aber vielleicht auch Leute, die ihnen tatsächlich irgendwie was bringen.
Ja, und du warst auch an bestimmten Themen interessiert, soweit ich das richtig verstanden hatte. Was waren das so
genau
für Themen?
Genau, ich wollte hauptsächlich mich zu den Themen rund um Monetarisierung vom Podcast informieren, weil es natürlich in Deutschland jetzt auch langsam ein Thema wird, was immer interessanter wird, weil immer mehr Leute Podcasting ja als Job professionell machen wollen. Und da muss natürlich, irgendwo muss das Geld halt herkommen. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Und da wollte ich mal gucken, was hier drüben so gemacht wird, weil das Thema hier auch ein bisschen länger schon groß ist und sich da natürlich auch schon Strukturen ausgebildet haben, von denen man sich vielleicht ein bisschen was abgucken kann, beziehungsweise wo man vielleicht auch sehen kann, was man besser nicht machen sollte. Genau, dazu habe ich mir ein paar Talks angeguckt und davon habe ich jetzt mal so ein paar ein bisschen rausgesucht. Das eine, also es waren tatsächlich extrem viele Panels, fand ich. Also wo im Prinzip mehrere Leute von irgendwie verschiedenen Firmen oder verschiedenen Podcasts auf der Bühne saßen und dann einen Moderator, der quasi in das Thema eingeführt hat und die Diskussion so ein bisschen geleitet hat. Und dann aber jeder so ein bisschen was dazu sagen durfte. Fand ich in den Fällen, in denen ich gesehen habe, fand ich das alles immer ziemlich gut gemacht, also auch gut moderiert, sodass du halt nicht irgendwie, dass jeder so ein bisschen gleiche Redezeit bekommt und nicht jeder eine Viertelstunde sich nur selbst vorstellt in einem 45-Minuten-Slot. Und einer davon war tatsächlich, da ging es die IAB. Das ist hier so ein bisschen die, ja, ich glaube, es gibt in Deutschland nicht so richtig einen Vergleich dazu. Die kümmern sich hier so ein bisschen um Standards rund um Medienkonsum.
Mhm.
Und was die letztes Jahr gemacht haben, war, dass sie Guidelines veröffentlicht haben für Podcast-Statistiken. Sprich, was sollte ich als Podcast-Hoster oder Podcast-Hosting-Software, wie sollte ich meine Downloads zählen, damit die Zahlen zwischen verschiedenen Anbietern vergleichbar sind? Und das ist genau der Punkt, der da, den man da rausstellen sollte. Es geht nur darum, die Zahlen vergleichbar zu machen. Es geht natürlich auch ein bisschen darum, die Zahlen realistischer zu machen, aber das ist nicht der Hauptaugenmerk, weil realistische Zahlen bei Podcast-Statistiken sind schlicht und einfach nicht möglich. Punkt. Mit dem, was aktuell im Podcasting State of the Art ist. Ich will da jetzt nicht zu weit dran eintauchen. Ich würde sagen, dass wir das vielleicht einfach in der nächsten Folge mal als größeres Segment reinmachen, sonst wird das, glaube ich, heute ein bisschen zu lang.
Mhm.
Genau, die haben eben diese Guidelines veröffentlicht und darüber haben sie halt so ein bisschen gesprochen. Unter anderem gibt es dann von denen auch nochmal eine Studie, wie Werbung in Podcasts im Moment in den USA aussieht. Sprich, welche Art von Werbung wird geschaltet und wie wird die gebucht? Also es ist halt sehr aus dieser Werbesicht heraus so ein bisschen gemacht. Und den interessantesten Punkt, den ich da mitgenommen habe, ist tatsächlich, dass unter 1% der Werbung in amerikanischen Podcasts recycelte Radiowerbung ist. Weil das auch gerade so ein bisschen ein Thema ist, was in Deutschland immer mehr in den Vordergrund rückt und dann natürlich die Radiowerbeindustrie dann natürlich jetzt so ein bisschen den Beraten riecht und sieht, Podcasting wird jetzt langsam ein Ding, da müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, dass wir unsere Werbung da unterbringen. Und ich aber der Meinung bin, dass das keiner will. Es will niemand Radiowerbung. Ich würde sogar fast sagen, irgendwo. Weder im Radio und schon gar nicht in Podcasts, weil das den Podcast, das Medium einfach kaputt macht.
Also ich glaube, es gibt schon jemanden, der das will.
Ja, klar.
Die Radiovermarkter.
Die es verkaufen, ja, natürlich. genau, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mit unseren Kunden reden, die dann natürlich auch mit ihren Vermarktungsagenturen sprechen und die dann natürlich auch damit kommen, hier, schalt doch mal, keine Ahnung, Seitenbacher oder Carglass, dann können wir denen halt sagen, hier, die USA, die ja immer das große Vorbild im Podcasting sind, nicht mal die machen das. Und wenn man die Werbung und wie Werbung hier funktioniert, gerade im Fernsehen und auch was hier so zwischen den YouTube-Clips und so an Werbung läuft und im Radio, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie als in Deutschland. Also hier wird zum Beispiel auch Werbung für Arzneimittel gemacht, und zwar für nicht frei verkäufliche.
Mhm.
Und die Aggressivität, mit der hier Werbung gemacht hat, ist auch nochmal eine ganz andere als in Deutschland. Also finde ich zumindest für mich persönlich. Deswegen ist es für mich extrem erstaunlich, dass sich diese Werbeform in Podcasts überhaupt nicht durchsetzt. Und die Menschen, die da auf diesem Panel saßen, das waren eine Podcasterin, die einen sehr erfolgreichen Podcast hat. Dann saß neben ihr quasi ihr Vermarkter. Es war aber, glaube ich, mehr so ein bisschen Zufall, dass die beide auf dem gleichen Panel saßen. Dann waren zwei Damen von Firmen, die Werbung schalten in Podcasts. Das eine war Squarespace, das andere weiß ich leider gerade nicht mehr. Und dann war noch jemand, der quasi von der Vermarktungsseite kommt. Und die waren alle einhellig der Meinung, dass generische Radiowerbung in Podcasts auf absehbare Zeit nicht stattfinden werden in den USA. Und das lässt mich positiv in die Podcast-Werbungszukunft blicken, was Deutschland angeht. Genau, der Rest der Werbung, also der Rest von den 99%, setzen sich zusammen aus sogenannten Host-Read, also dieses Native Advertisement, was man so kennt, sprich, dass die Werbung vom Host des Podcasts oder von einem, im Englischen heißt es Announcer, also von einer spezifischen Person eingesprochen wird, die jetzt vielleicht nicht den Podcast spricht, aber quasi von der gleichen Firma kommt, die den Podcast produziert. Und da gibt es dann aber auch nochmal zwei verschiedene Arten. Einmal quasi so als Einspieler, dass du schon eine Art Werbeclip hast, der so ein bisschen abgelesen ist, der aber trotzdem vom Podcast-Host produziert wird und nicht irgendwie vorgeschrieben und vor einfach nur so Bullet Points und der Podcaster denkt sich dann was aus. Sprich, als Werbetreibender kaufst du da auch nicht nur das Publikum ein, sondern vielleicht auch so ein bisschen kreative Leistung tatsächlich. Was ich auch, worüber ich vorher noch nie so richtig nachgedacht habe. Fand ich dann auch ganz interessant. Und das andere ist tatsächlich dieses, das nennt sich im Englischen, heißt Endorsement. Also, dass der Host selbst was empfiehlt. Meistens läuft es dann so, entweder, wenn es eine echte Empfehlung ist, dann hat der Host es vielleicht tatsächlich selber schon benutzt. Über einen langen Zeitraum, bevor die Firma überhaupt drüber nachgedacht hat, in seinem Podcast Werbung zu machen. Oder das andere Modell ist halt, dass die Firma quasi irgendwie ein Sample zur Verfügung stellt von was auch immer. Und er das dann über eine Zeit lang nutzt und dann im Podcast halt in so einem 30 Sekunden, eine Minute Segment drüber spricht, was er davon hält. Meistens ist es natürlich gut, weil es ja Werbung. Und ob das dann natürlich ernst gemeint ist oder nicht, liegt dann im Auge des Betrachters, aber das sind halt eben diese beiden Werbeformen. Das war so ein bisschen die, wie sieht Werbung hier drüben aus im Podcast? Und dann haben sie noch ein bisschen über Publikum gesprochen. Und was ich da mir mitgenommen habe, ist tatsächlich, dass das Podcast-Publikum in den USA deutlich, deutlich jünger ist als das Radiopublikum. Das war so noch ein Ding, was wir ja letztes Mal in der Studie nur so halb, also in der Studie in Deutschland nur so halb bestätigen konnten. Es waren zwar auch junge dabei, aber es waren noch alte dabei. Dann springe ich jetzt mal etwas, um das Thema so ein bisschen gleich zu halten. Auch wieder ein Panel, ging auch wieder um Werbung in Podcasts. Und da ging es so ein bisschen um die, ja auch um die Beziehung zwischen Podcastern und Werbetreibenden. Im Moment ist es halt so, oder in der Radiowerbung ist es so, der Werbetreibende wirft halt irgendwie was über den Zaun oder lässt es irgendwo produzieren und wirft das über den Zaun und dann wird es halt ausgespielt. Mhm. Sprich, du hast keine richtige Beziehung zwischen dem, der die Werbung schaltet und dem die Werbung was bringt. Und im Bereich Podcasting ist es tatsächlich eher so, dass sich da so ein bisschen Partnerschaften bilden zwischen Werbetreibenden oder Marken und den Publishern. Man sieht es ja auch ganz gut, glaube ich, auf Instagram mit den ganzen Influencern und so.
Mhm.
Ist, glaube ich, ein ganz ähnliches Prinzip, dass du halt Leute in bestimmten Nischen findest, die dein Produkt für dich vermarkten. Das ist halt so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Trend. Und was sich daran anschließt, wo ich jetzt gerade Nische gesagt habe, dass es auch tatsächlich nicht immer auf die Größe des Publikums ankommt. Also sogar in den wenigsten Fällen. Den Werbetreibenden ist da tatsächlich viel wichtiger, dass du, auch wenn es eine kleine ist, dass du aber eine Community hast, die dich liebt als Podcaster, als Publisher.
Mhm.
Ja? Dass das viel, viel, viel mehr wert ist, als wenn du 1 Million Downloads hast. Fand ich auch tatsächlich mal interessant, das tatsächlich aus Sicht eines Werbetreibenden zu hören. Weil das Einzige, was man hier im Moment hört, ist, ja, wie sind eure Zahlen?
Mhm.
Das ist halt hier, Zahlen sind halt alles, egal wie schlecht sie sein mögen. Also wie unzuverlässig sie sein mögen. Um tatsächlich zu messen, wie viele Leute hören das jetzt gerade.
Gab es da irgendwie Ideen oder Überlegungen, wie man das messen kann? Weil das ist halt das Problem, es ist einfach zu sagen, ja, ich habe 20.000 Downloads im Monat, aber es ist vielleicht nicht so einfach zu sagen, ja, wie gut ist denn dann eigentlich meine Hörerschaft? Oder gab es da ein paar Ideen? Oder?
Na, was halt die meisten machen, und das auch, war für mich auch wieder ein neues Wort, ich habe so viele neue Worte gelernt, ist dieses Direct Response, sprich, dass du einen Promocode hast. Heißt nichts anderes. Mhm. Dass du eine Werbung vorliest, am Ende liest du halt irgendwie einen Promocode vor oder halt die URL mit dem Promocode am Ende oder was auch immer. Rufen sie jetzt die Nummer neben ihrer Landesflagge an. und dass das im Moment einfach die beste Methode ist, um Erfolg einer Werbekampagne zu messen. Das ist halt einfach so. Weil eben die Zahlen spiegeln halt, die Zahlen, egal wie gut, wie sehr man diesen IAB-Guidelines folgt, Zahlen spiegeln einfach nicht wider, wie viele Leute den Podcast gehört haben und schon gar nicht, wie viele Leute die Werbung in dem Podcast gehört haben.
Mhm.
Das ist einfach der Punkt. Und da merkt man aber auch so ein bisschen, dass die Leute da, also hier drüben in den USA, da irgendwie schon ein bisschen weiter sind, wenn es darum geht. Also die dann wirklich eher darauf abziehen, wie ich eben schon sagte, den Podcaster oder Publisher als Partner zu verstehen, die, wenn auch vielleicht das vielleicht kleine Publikum, aber trotzdem als sehr wertvoll anzusehen und eben auch zu sehen, dass wenn die Werbung speziell für diesen Podcast produziert wird, von demjenigen, der den Podcast produziert oder jemandem, der daran angeschlossen ist, dass sie eben nicht nur die Zeit in der Show kaufen, die Werbung läuft, sondern auch so ein bisschen kreative Energie und vielleicht damit auch, ja, es gibt Fanbases, also Fans von bestimmten Werbesprechern. Das war ein Beispiel, es war, ich glaube, CNN, die eben, die machen halt journalistische Inhalte und können natürlich nicht die Journalisten die Werbung sprechen lassen. Da machen sie selbst hier in den USA einen Cut. Aber was die halt machen, die haben halt Leute, die bei ihnen die Voiceovers sprechen. Sprich, wenn irgendwie eine Grafik angezeigt wird und dann spricht jemand darüber. Das sind, wenn man so Shows guckt, sind es ganz oft dieselben Leute. Ich weiß nicht, wenn man früher Stefan Raab geguckt hat, da gab es immer diese sehr prägnante Stimme, die immer die Einspieler teilweise übersprochen hat. Ja, die Stimme, wenn du die Stimme jetzt hörst, denkst du sofort an Stefan Raab. Sofort. Und es ist halt bei den Leuten genau das Gleiche. Sie haben halt bei CNN einfach jemanden, die haben zwei, also hauptsächlich zwei Leute, die diese Voiceovers machen und die sprechen einfach bei denen die Werbung für die Podcasts. Und der Typ meinte, die haben teilweise eigene Fans. Die haben Fangruppen. Ja. Ja, fand ich extrem, extrem witzig. Auch die verschiedenen Arten dann mal zu sehen, wie verschiedene Medienunternehmen damit umgehen. Wie ich jetzt gerade schon sagte, du kannst in journalistischen Inhalten ist es extrem schwierig, wenn da der Sprecher des Podcasts auch die Werbung vorliest. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du hier im Fernsehen Sport guckst, da liest der Moderator der Sportsendung die Werbung vor. Also die Sponsoren zumindest. Ja, also wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fußball von irgendeiner Automarke gesponsert, dann hast du, wenn die aus der Werbung kommen, hörst du den mit dem Logo im Hintergrund, hörst du denjenigen, der gleich die Show moderiert, sagen, live, diese Show wird gesponsert von Autohersteller. Und dann geht halt das Programm. Dann fängt er halt an, mit seinen Gästen zu sprechen oder so. Nur um mal zu verstehen, wo überhaupt dieses ganze Host-Red-Zeug in Podcasts herkommt. Das ist hier halt total normal. Dass hier die Leute, die das Programm machen, auch teilweise die Werbung oder Endorsements machen. Das ist jetzt nicht nur in Podcasts so. Was ja in Deutschland komplett anders ist. Da gibt es das ja außerhalb von Podcasts, gibt es das ja so gut wie nicht. Zumindest nicht, wenn es um gesprochene oder audiovisuelle Inhalte geht. Genau. Dann kommen wir zum Thema so ein bisschen Statistiken und wie man dieses ganze Tracking vielleicht in Zukunft besser machen kann, in Anführungszeichen besser. Zumindest für die Werbung verkaufen wollen oder Sponsoring. Und zwar waren da zwei Damen, die eine von NPR, die andere von, ich glaube, einem privaten Radiosender. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall beide auf der Produktionsseite, aber auch so ein bisschen in die Hintergrundentwicklung mit eingebunden, sprich, die auch Datenauswertung machen, die Analysen von Statistiken machen, um vielleicht auch Programmplanung zu machen, sprich, welche Inhalte laufen gut, welche laufen nicht so gut, was können wir vielleicht an den Inhalten verändern, damit sie besser laufen. Also die halt wirklich sehr tief in die vorhandenen Daten eintauchen, um daraus Schlüsse zu ziehen, gar nicht mal so sehr, wo können wir mehr Werbung schalten, sondern überhaupt, welche Inhalte sind interessant für unser Publikum. Den großen Vorteil, den NPR, hatte ich glaube ich eben kurz gesagt, das ist quasi das öffentlich-rechtliche Radio in den USA. Die haben eine eigene App, NPR One heißt sie, die ist auch extrem gut gemacht einfach. Darüber kriegen sie natürlich deutlich detailliertere Statistiken als, keine Ahnung, über Apple Podcasts, Connect oder ihren Podcast-Hoster. Macht aber auf der anderen Seite auch nur, ich glaube, irgendwas zwischen 5% und 6% ihrer Gesamthörerschaft aus. Sprich, daraus zu extrapolieren, ist halt auch schon wieder so ein bisschen meh. Was die aber jetzt tatsächlich vorhaben, oder woran sie tatsächlich irgendwie schon seit einem knappen Jahr arbeiten, ist, wir hatten es, glaube ich, neulich mal angekündigt, dieses Podcast Pingback, dass wir das unterstützen wollen. Sprich, dass du über den Feed quasi einen Rückkanal bereitstellst, über den eine Podcast-App, mit der gehört wird, zurückmelden kann, wie viel von einem Podcast gehört wurde, beziehungsweise ja, generell mehr Daten zurückliefern kann, ob der Podcast gehört wurde und wenn ja, wie. Also ob viel geskippt wurde, welche Teile des Podcasts mehr gehört wurden oder was auch immer. Die haben wohl mit dem Macher von diesem Podcast Pingback auch gesprochen und wohl auch mit extrem vielen anderen Leuten und wollen aber wohl trotzdem ein eigenes Format machen. Das nennen sie Remote Audio Data. Man findet dazu leider gar nichts im Internet, nur so ein paar Pressemitteilungen irgendwie. Sie haben aber irgendwie eine Kontakt-E-Mail-Adresse rausgegeben, mit der man dann mehr Infos kriegt und vielleicht sich auch, weil das alles noch so ein bisschen im Fluss ist, sie dafür eine Spec machen und auch tatsächlich direkt SDKs machen wollen. Also im Prinzip Code, den man als Podcast-App-Programmierer benutzen kann, um das einfach zu unterstützen, ohne das alles selber bauen zu müssen. Und was für sie halt im Hintergrund steht, weil für sie natürlich auch klar ist, dass Datenschutz da auf jeden Fall ein Thema ist, dass es ihnen darum geht, Verhalten zu tracken und nicht Personen. Ja? Sprich, Anonymität ist dabei eines der Hauptprinzipien. Wie es dann nachher aussieht, kann ich leider im Moment auch noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall gut, dass NPR sich darum kümmert, weil die halt auch so ein bisschen Gewicht haben, weil die sind extrem groß, haben vor kurzem Pocket Casts, einen extrem beliebten Podcast-Client gekauft. Sprich, das wird wahrscheinlich einer der ersten sein, die das implementieren werden. Wenn nicht wahrscheinlich sogar der erste.
Also das ist tatsächlich auch das, was mir am meisten Hoffnung macht an der Geschichte, dass die das so ein bisschen durchdrücken, da auch erstmal in ihren eigenen, Pocketcast, aber dadurch, dass Pocketcast halt schon so bekannt ist, dass das vielleicht so den Standard setzen könnte für andere, ne? Ja.
Also die Leute sind halt extrem skeptisch, weil das war halt ein anderer Teil, wo ich eben gesagt habe, dass ihre App 6% ihrer Hörer ausmacht. Apple Podcasts sind halt über 60.
Ja.
Und da liegt halt genau das Problem. Solange Apple da nichts, sich da nicht bewegt, bewegt sich nichts. Das ist halt der.
Gut, andererseits kann man überlegen, wenn man dann 60% von Apple-Hörern hat, ob man nicht einfach in die Apple-Statistiken reinschaut. Und,
ja, das machen sie natürlich auch. Ja. Das haben sie dann auch noch so ein bisschen erzählt. Die eine meinte, dass sie. Also als sie erzählt hat, was sie so macht, hat sie gemeint, sie lebt in der Dashboard-Hölle, weil sie halt einfach, ja, was sie halt checkt, sind einerseits natürlich ihre eigenen Statistiken, dann hat sie Spotify, Deezer, Apple Podcasts und irgendwie, sie hat noch drei andere Sachen genannt, die sie sich regelmäßig anguckt.
Ja, der Hoster halt, ne, bestimmt.
Ja, genau. Ja, das macht NPR, glaube ich, sogar alles selber, deswegen... Ja, ist für sie halt extrem schwierig überhaupt, weil die Zahlen natürlich teilweise auch überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Also wenn du jetzt Spotify-Zahlen mit die vom Hoster vergleichst, da sind halt unterschiedliche Messverfahren am Start. Sprich, du kannst es auch nicht so wirklich vergleichen. Und deswegen, was sie halt auch noch zusätzlich machen, ist, dass sie Umfragen machen. Das fand ich extrem interessant. Und nachdem ich da mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist es wahrscheinlich eigentlich die beste Möglichkeit, rauszufinden, wie viele Leute einen hören. Da muss man natürlich auch extrapolieren.
Läuft ja im Radio oder im Fernsehen auch nicht anders.
Ja.
Ne?
Wie viele Leute einen hören, sondern welche Themen finden die Leute interessant? Wovon sollte man vielleicht mehr machen? Wovon sollte man vielleicht weniger machen? Und was die dann tatsächlich auch nochmal betont hat, weil die natürlich auch Werbung schalten, ist, dass der finanzielle Erfolg von einer Show auf keinen Fall davon abhängt, wie groß die Downloadzahlen sind.
Mhm.
Das lasse ich dann einfach mal so stehen. Ja, und was sie, genau, was ja auch nochmal, das, was ich eben schon gesagt habe, nochmal so ein bisschen bekräftigt, auch die sagen, Direct Response Ads, also diese Promo-Codes, sind im Moment einfach der beste Weg, um den Erfolg einer Werbekampagne zu messen. Es gibt einfach keinen besseren Weg, das zu messen. Ich würde tatsächlich einfach an der Stelle mal abbrechen, weil, ist jetzt schon ein bisschen
weil lang. Kein guter Podcast. Länger als eine Stunde?
Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Wir sind jetzt im Bereich der nicht guten Podcasts angelangt. Also ich habe tatsächlich noch einen Talk mehr, über den ich gern sprechen wollen würde, aber das können wir tatsächlich nächste Woche machen, weil da geht es tatsächlich dann mehr in Richtung Nicht-Werbung. dann ist das vielleicht ein ganz, ganz guter Schnitt. Vielleicht fallen mir ja bis dahin irgendwie noch so ein, zwei andere Anekdötchen ein, die man dann dazu noch erzählen kann. Genau, und dann würde ich das Segment an der Stelle einfach und nicht nur das Segment, sondern damit auch den Podcast für heute beenden wollen, wenn du nichts dagegen hast.
Ja, muss unser Outro auch fröhlicher sein?
Nein.
Okay, na dann.
Genau, wer bis hierhin trotz der unfassbar langen, über eine Stunde langen Folge bis hierhin zugehört hat, vielen Dank. Falls ihr Feedback zur Folge habt, Fragen habt, die wir vielleicht dann in der nächsten Folge beantworten können, schreibt uns irgendwie auf Twitter oder per E-Mail oder wie auch immer ihr gerne schreibt.
Per Brief.
Genau, Fax. Fax habe ich immer besonders gerne. Moderne Kommunikation. Genau, bis dahin sagen wir ja, schönes Wochenende an uns. Ihr hört uns erst nächste Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.